Ist die Vergebung, auf das man dich fürchte. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten aus dem 130. Psalm möchte ich Sie sehr herzlich grüßen. Das ist auch heute, ist auch ab heute der Wochenspruch. Unsere Pastoren und der Kirchenvorstand, die sind heute und schon seit Freitag noch auf der Insel Langeoog zu einer Klausurtagung. Sie wollen sich dort ein bisschen finden, organisieren und wir sind schon ganz gespannt, was Sie von der Insel mitbringen. Deswegen dürfen wir altgedienten Kirchenvorsteher Anke Kruse, Gerhard Fisser und ich, Petra Prinz, heute mal wieder KV-Dienst machen. Das machen wir natürlich gerne und freuen uns, dass wir hier heute den Laden am Laufen halten. Aber viel wichtiger ist natürlich, dass wir einen Pastor heute hier haben. Und so freuen wir uns, dass wir Pastor Martin Sundermann aus Langholt heute hier haben, auch in Vertretung des Superintendenten. Er wird uns heute die Predigt halten und natürlich den Gottesdienst. Es ist schön, dass Sie gekommen sind, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Und so wollen wir ihn feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir singen ja. Wir haben heute keine Präsentation und deswegen möchte ich Ihnen sagen, von dem Liedzettel haben Sie ja heute auch bekommen, das erste Lied, Morgenglanz der Ewigkeit, das ist im Gesangbuch die Nummer 450. 450, die Strophen 1 bis 5.
Thank you. Wir beten und sprechen miteinander den Psalm 143 unter der Nummer 755 im Gesangbuch zu finden. Wir machen das im Wechsel zwischen uns als Gesamtgemeinde und mir als Liturgen. Nummer 755, Psalm 143. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gericht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden, zu dir nehme ich meine Zuflucht.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Herr Jesus Christus, so wie ich bin, kann ich nicht bleiben. Ich weiß um meine Schuld, ich weiß um mein Versagen im Großen dieser Welt und in meiner kleinen Welt. Wer wird mich erlösen? Erbarme dich, Herr.
Kyrie eleison, erbarme dich, Christe.
So wie wir sind, werden wir nicht bleiben. Gott sieht dich und mich und sagt, ich liebe dich. Seine Liebe verändert uns. Dank sei Gott.
Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schaden. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass. Allfried hat nun ein Ende.
Lasst uns miteinander beten. Du bist mitten unter uns, gütiger Gott. Verborgen manchmal, aber doch ganz nahe. Du begleitest uns durch unser Leben. Wir sind dir willkommen mit unserer ganzen Existenz, mit allem, was wir in uns tragen. Wir bitten dich, lass uns deinen Willen suchen in den Verstrickungen unserer Welt, damit deine Versöhnung die Welt gestaltet. Im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und das Leben trägt in Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 18. Kapitel. Wer kann und mag, bitte aufstehen. Petrus trat zu Jesus und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht. Der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einer seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihm Herrn alles, was sie begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hattest. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt. Halleluja.
Hallelujah.
Als Schwestern und Brüder, als getaufte Christen sind wir verbunden im Glauben an den dreieinigen Gott. Lasst uns miteinander diesen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen Komm in unsere stolze Welt, Nummer 428.
Thank you. Lesung der Predigttextes ist aus der Römerbrief, Kapitel 7. Paulus schreibt: Wir wissen ja, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner irdischen Gesinnung bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das tue, was ich eigentlich nicht will, dann beweist das, ich stimme dem Gesetz innerlich zu und erkenne an, dass er recht hat. Aber dann bin nicht mehr ich das, der so handelt. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß in mir, das heißt, in meinem irdischen Leib wohnt nicht Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich eigentlich nicht will. Das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr ich, der handelnde. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davor bewahren? Dank sei Gott. Er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Gott segne an uns dieses Wort. Liebe Gemeinde, wenn man so einen Text liest oder hört, wie ihn der Apostel Paulus vor fast 2000 Jahren in seinem Brief an die Gemeinde in Rom formuliert hat, so wird man vielleicht verständnislos den Kopf schütteln, vielleicht wird man unruhig, auf jeden Fall wird man fragen, was sind das für Gedanken, worum geht es? Es wimmelt ja nur so von schwierigen, geprägten, tief und groß beladenen Wörtern, Sünde, irdischer Mensch, Fleisch, Gesetz. Und dann geht es auch noch um nichts Geringeres als um Gut und Böse. Und zudem spüren wir sofort eine Spannung. Da ist ein Mensch offensichtlich hin und her gerissen zwischen zwei gewaltigen Kräften. Es zerreißt ihn. Er steckt in einem Dilemma fest. Ich, unglücklicher Mensch, wer wird mich erlösen? Wenn wir jetzt einmal nicht gleich auf die so bedeutungsschweren Worte eingehen wollen, einen Gedanken, ich glaube, den haben wir sicher sofort verstanden. Ich tue nicht das, was ich will und was ich für richtig halte. Es gehört zu den seltsamen und im Grunde genommen nicht wegzudiskutierenden Eigenheiten des Menschen, dass das tatsächlich so ist. Ich tue etwas, das ich gar nicht tun will. Da habe ich was begriffen, da finde ich etwas richtig und gut und ich mache es trotzdem nicht. Ja, nicht nur das, ich mache genau das Gegenteil, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, dass es mir schadet, anderen, dieser Welt. Beispiele? Fangen wir harmlos an. Es ist sicherlich ratsam, sich im Blick auf eine langfristig angelegte Arbeit regelmäßig, also jeden Tag, dran zu setzen. Jedes Mal nicht lange, aber eben kontinuierlich. So kommt man voran. Man kann aber auch noch was anderes tun, Entspannendes, Schönes und hat doch genug Zeit. Und am Ende wird hoffentlich das bestmögliche Ergebnis erzielt. Das kennt jeder und jede. Und was tun wir? Eigentlich müsste ich heute anfangen, na klar, aber eigentlich reicht ja morgen auch noch. Es ist ja noch so viel Zeit. Und morgen gibt es auch etwas Wichtiges zu tun und übermorgen auch. Und dann wird die Zeit knapp. Und weil sie knapp wird, wird die Sache jetzt schwierig. Wie soll ich das denn noch schaffen? Und weil sie schwierig geworden ist, habe ich auch gar keine richtige Lust mehr dazu. Und weil ich keine richtige Freude mehr an der Sache habe, bleibt sie nun erst recht liegen. Und gegen Ende, die muss ja doch getan werden, da raffe ich mich unter großem Seufzen und innerem Grollen zu einem Gewaltakt auf und erledige die Sache unter hohem Druck. Und mit dem Einsatz aller Kräfte nützt ja nichts, muss ja. Ein harmloses Beispiel, und ich glaube, Sie und Ihr kennt das alles. Diese Aufschieberitis, die uns aufgeklärte, mündige und selbstbestimmte Menschen so fest im Griff hat und mit uns macht, was sie will. Und am Ende ist das Ergebnis natürlich auch entsprechend, hätte besser sein können, hätte ich mehr Zeit gehabt oder hätte ich mir die Zeit mehr genommen, denke ich, und bin auch nicht so recht zufrieden mit mir. Wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Das hat vor rund 100 Jahren Sigmund Freud festgestellt. Seine Theorie, seine Erkenntnis, wir Menschen sind nichts anderes als Sklaven unserer Triebe. Hunger und Durst, der Sexualtrieb, niedere Beweggründe wie Neid oder Hass, dem ordnet sich alles scheinbar Zivilisierte unter. Auch der Verstand, der bis dahin als Sitz der menschlichen Würde verehrt wurde. Der Bauch kommt vor dem Kopf. Und um es noch weiter zuzuspitzen, der Mensch tut nicht nur nicht das Gute, obwohl er weiß, was gut ist. Er entscheidet sich auch gegen besseres Wissen für das Schlechte. Sehenden Auges sucht er letztlich die Zerstörung und den Tod. Ich glaube, jeder und jedem von uns werden Beispiele aus der eigenen Lebenswirklichkeit und aus der Wirklichkeit unserer großen Welt einfallen, wo wir nur kopfschüttelnd davorstehen und sagen, was passiert da eigentlich? Wir wissen es doch. Wir kennen uns doch. Und machen es doch nicht. Warum tun wir uns so schwer mit einer Klimawende, auch jetzt noch, wo die Folgen unseres industriellen Lebens so greifbar direkt vor unserer Nase angekommen sind? Warum ist es so schwer, beinahe unmöglich, bewusst zu verzichten auf die Dinge, die uns und anderen schaden? Mit unserem blauen Planeten gehen wir auch nicht anders um als mit uns selbst. Das Gute, das ich kenne, von dem ich weiß, das tue ich trotzdem nicht. Und immer kommt dann der Tag, an dem es nicht irgendwie noch weitergeht, wo die Rechnung kommt für Versäumtes, für das Handeln wider besseres Wissen. Wir elenden Menschen, wer wird uns erretten? Das beschreibt Paulus und das hat er selber erfahren, diese menschliche Erfahrung. Er gebraucht schwerwiegende Worte, Sünde, Gesetz, irdisches Fleisch. Man könnte aber auch sagen, Dummheit, Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit, Triebe, Süchte, Oberflächlichkeit und Verdrängungsmechanismen. Und das alles nicht nur sporadisch, mal so, sondern immer. Und nicht bei einzelnen Menschen, sondern bei allen. Wir unglücklichen Menschen, wer wird uns aus diesem Kreislauf befreien? Nie waren wir so klug wie heute. Nie kannten wir die komplexen Zusammenhänge unseres Seelenlebens und der gesellschaftlichen Fragestellungen besser als heute. Nie zuvor waren wir so gebildet, so informiert, so vernetzt, so wichtig, so selbstwirksam. Und dennoch ist es noch immer genau so, wie es im Römerbrief steht. Da wohnt eine Macht in uns, der wir nicht die Tür weisen können. Macht sich breit und vernebelt uns Herz und Sinn und bringt uns dazu genau das, was wir nie tun wollen, weil es dumm und schädlich ist, zu tun. Nie zuvor wussten Menschen besser, was gut für sie ist. Wir könnten ohne Unterbrechung ein Ratgeberbuch nach dem anderen lesen, zu allen Bereichen unseres Lebens. Und wir tun trotzdem nicht, was gut wäre. Wir elenden Menschen, wer wird uns erlösen, retten, befreien? Wer wird uns ausklinken aus diesem unsichtbaren Zugseil, das uns regelmäßig in die falsche Richtung zieht? Wer wird uns unsere Blindheit nehmen, wenn wir nicht hinschauen wollen, die Augen verschließen, vielleicht den Kopf in den Sand stecken? Wer befreit uns von unserer Krankheit zum Tode, von diesem Virus der Unverantwortlichkeit, des sich gehen lassens? Wer rettet uns vor unserem falschen Leben? Dass wir für unser Tun und Lassen verantwortlich sind, das haben wir ja noch nicht ganz vergessen, zum Glück. Dass alles, was wir entscheiden oder nicht entscheiden, Folgen hat, das ist jedem und jeder mindestens insgeheim klar. Und wir ahnen zudem, dass es da noch einmal eine Instanz geben wird am Ende der Zeit und zugleich in jeder Sekunde unserer Lebenszeit, wo wir gefragt werden, was hast du getan? Habe ich dich nicht wissen lassen, was gut ist und was ich von dir will? Du bist klug, du konntest dich bilden, du weißt Bescheid. Was hast du getan? Paulus schreibt im Römerbrief davon, dass es im Angesicht dieses Richters über unser Leben kein Entrinnen und keine Entschuldigung für uns gibt. Natürlich könnten wir uns verteidigen, die Dummheit war es, nicht ich, die Bequemlichkeit, die Umstände, die anderen. Und doch wissen wir genau, ich war es, ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann fängt Paulus an dieser Stelle ganz plötzlich, ohne Übergang an, den Namen Christus ins Spiel zu bringen. Er sagt nicht, Jesus ist die einfache Antwort. Nein, er dankt Gott für Christus und nennt ihn unseren Herrn. Und das ist er ja auch für jede und jeden, der ihn an seiner Seite haben will. Was wird dadurch anders? Was hat sich bei Paulus verändert und was könnte sich bei uns ändern? Herr, das klingt nach Herrschaft. Paulus bringt also noch eine andere Macht ins Spiel. Ja, er hat tatsächlich die Vorstellung auch von Mächten, die da in uns kämpfen, von Kräften, die uns zerreißen. Aber nun können wir uns Gott nicht mehr als den strafend dreinblickenden Richter oder Lehrer vorstellen, der uns die Arbeit unseres Lebens mit einem ungenügend zurückgibt, am Tag der Prüfung, am Tag der Abrechnung, an dem Tag, an dem die Ergebnisse zählen. Nein, jetzt steht uns ein Mensch gegenüber, wie wir, mit Wunden an Händen und Füßen, und er überrascht mit ganz anderen Worten. Es hätte immer besser sein können, aber du hast es gut gemacht, so gut wie möglich. Und wenn es morgen doch noch einen weiteren Tag Leben für dich gibt, dann traue ich dir zu, dass du es noch ein bisschen besser kannst. Oder auch so, der Webfehler bleibt, den nehme auch ich dir nicht weg. Er gehört zu dir, schau ihn dir an. Vielleicht wagst du es, ihn anzuschauen, wenn ich dir dazu Mut mache. Verschweige nichts mehr. Wende nicht mehr verschämt den Blick ab. Stehe zu dem, was du nicht hast, nicht kannst, nicht bist. Für mich spielt das keine Rolle. Ich liebe dich ja nicht dafür, dass du alles richtig machst, sondern um deiner selbst willen. Paulus selbst hat diese Erfahrung gemacht, genauso wie Jahrhunderte später Martin Luther. Angesichts der so offenbaren menschlichen Unzulänglichkeit, angesichts dieses inneren Gesetzes, da nützt es nichts, die Schraube immer noch ein bisschen mehr anzudrehen, mehr zu drohen oder modern gesagt mehr an sich zu arbeiten mit Ratgebern zur Selbstoptimierung. Es hilft nur ein radikaler Wechsel des Blickwinkels. So wie Paulus das vor Damaskus an sich selbst erlebt, wie er angesprochen, angeschaut wird. Das bedeutet für mich heil werden, dass ich nicht an meinen Unzulänglichkeiten verzweifeln muss, an dem inneren Gesetz. Es ist ein befreiender Gedanke, dass Gott mich durch die Brille Jesu Christi ansieht, durch Jesus Christus, und mich so sieht, wie ich bin, aber sich nicht abwendet, sondern zuwendet. Er sieht mich ganz realistisch, und so sollte ich mich auch sehen, aber er sieht mich zugleich wie ein Liebender an, für den auch das Unvollkommenste nichts anders ist als vollkommen schön. Das ist der Blick Jesu auf mein, auf dein, auf unser Leben. Unter diesem Blick kann ich mich verwandeln. Ich kann in den Spiegel sehen und dieser Blick in den Spiegel zeigt mir nicht nur meine Unzulänglichkeit, zeigt mir nicht nur den Sünder. Er zeigt mir einen geliebten Menschen mit allen Schwächen. Ich bin aufgehoben, so wie ich bin. Dank sei Gott. Liebe Gemeinde, das wäre fast so etwas wie eine Hausaufgabe. Wenn Christus mich so ansieht, was bedeutet dann seine einzigartige Art, mit mir umzugehen, für die Mächte, die mein Haus und unseren Planeten belagern und uns letztlich unglücklich machen? Was bedeutet seine Gegenwart, nicht nur am Ende aller Zeiten, sondern in jeder Sekunde meines Lebens, hier und jetzt? Was bedeutet es, dass jemand mich anschaut und sagt, geliebter Mensch, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Von dem nächstfolgenden Lied singen wir zunächst die beiden ersten Strophen 368 und dann noch die weiteren nach den Abkündigungen.
Thank you. Die Kollekte am heutigen Sonntag ist in unseren Gottesdiensten, im Gottesdienst unserer Landeskirche, bestimmt für Aufgaben der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, für die Ökumene und Auslandsarbeit. Es gibt ja auf der ganzen Welt verteilt die deutschsprachigen evangelischen Gemeinden, die hier aus Deutschland betreut werden, die mit Theologinnen und Theologen versorgt werden von hier aus. Für diese Aufgaben in der Auslandsarbeit und Ökumene unsere Kollekte am heutigen Sonntag. Ich danke, gebe Dank weiter für die Kollekten der vergangenen Tage. Eine Traukollekte zugunsten der Aktion Bunte Kuh in Leer in Höhe von 46,86 €. Die Kollekte zum 100-jährigen Jubiläum des ECs am 20.10., die ergab 519,64 €. Am vergangenen Sonntag im Klingelbeutel 90,25 € und als Ausgangskollekte 43,40 €. Im Kindergottesdienst zugunsten unserer Partnergemeinde in Ingen 8,92 €. Und innerhalb der Woche eine Spende zugunsten des EC-Jubiläums in Höhe von 50 €. Auf dem Altar liegen Karten. Sie kennen das. Nehmen Sie nach dem Gottesdienst gerne eine Karte mit und bringen Sie diesen Gruß in das Haus eines Kranken oder Einsamen. Ich lade ein, am kommenden Mittwoch, am Reformationstag, zum Gottesdienst hier um 11 Uhr in der Hoffnungskirche, Gottesdienst der Kirchengemeinden von Ostrauderfehn und Rauderfehn, den wir gemeinsam feiern, um 11 Uhr. Anschließend laden wir herzlich ein zum Eintopfessen hier auf dem Gelände. Kommen Sie und bringen Sie noch jemanden mit. Es ist genug da. Ich danke ganz herzlich den Bläserinnen und Bläsern und Herrn Kantor Kronfeld für die Musik in diesem Gottesdienst. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen jetzt miteinander Fürbitte halten und miteinander und füreinander beten. Ich bitte Sie, mit einzustimmen in den Gebetsruf: Herr, erbarme dich. Nach dem Vater unser singen wir im Stehen dann die eine Liedstrophe: Lass mich dein sein und bleiben vor dem Segen. Lasst uns beten. Guter Gott, bei dir ist Stärke für die Kraftlosen und Ermutigung für die Müden. Zu dir kommen wir mit allem, was uns auf dem Herzen liegt. Wir bitten dich für alle Menschen, die an einer schweren Schuld zu tragen haben. Lass sie Vergebung finden durch andere und durch dich. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Für alle Menschen, die immer wieder Gräben ausheben, anstatt Brücken zu bauen, zeige ihnen andere Wege. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Für alle, die sich auseinandergelebt haben, mache sie bereit zu einem neuen Anfang. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Für die Menschen, die unter Gewalt und Unrecht leiden, hilf ihnen aus der Not. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, Gott, für alle, die an Leib und Seele krank sind, lass sie Genesung finden. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Für alle Menschen, die Abschied nehmen müssen von einem Freund oder Angehörigen, schenke ihnen Trost durch deine Nähe. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Guter Gott, bei dir ist Stärke für die Kraftlosen und Ermutigung für die Müden. Wir danken dir für deine freundliche Zuwendung, die niemals endet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you. Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.